Ich habe mich für die Indologie entschieden, da es total unterschätzt wird.
Sprachenlernen beansprucht einfach wahnsinnig viel Zeit auch außerhalb des Unterrichts, macht aber natürlich auch unfassbar Spaß.
Mich begeistert am Studienfach der Indologie, wie facettenreich es ist.
Ich bin schon seit jeher von Indien fasziniert. Indien hat mich sehr geprägt und meinen Horizont enorm erweitert, wofür ich sehr dankbar bin.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hochschulreif, unserem Podcast aus Tübingen, der euch bei der Studienwahl helfen wird. Heute, habt ihr gerade schon gehört, geht es um das Studienfach Indologie. Und auch heute haben wir wieder eine Gesprächspartnerin bei uns zu Gast im Studio. Und zwar ist es heute die Professorin Dr. Heike Oberlin. Schönen guten Morgen, Frau Oberlin.
Ja, guten Morgen.
Und auch Alexandra Becker ist wieder bei uns mit dabei natürlich.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Frau Oberlin, Sie sind Professorin für Indologie und die geschäftsführende Direktorin der Abteilung für Indologie, die zum Tübinger Asien-Orient-Institut gehört. Stimmt es?
Ja, ist richtig.
Dann freuen wir uns, dass Sie heute mit Ihrer ganzen Expertise bei uns sein werden und wir gemeinsam ergründen werden, was das Studium der Indologie so alles beinhaltet und worauf man sich als anfangender Studierender einlassen wird. Bevor wir gleich reingehen, würde ich sagen, wir hören uns einmal die Tübinger Studierenden an, warum die sich denn selbst für das Studium der Indologie entschieden haben.
Ich bin schon seit jeher von Indien fasziniert und ich hatte das Glück, lange in Nordindien zu leben und Musik zu studieren. Meine Anfangsmotivation war vor allem die Möglichkeit, meine Hindi-Sprachkenntnisse in Deutschland nachträglich vertiefen zu können. Und das Indologiestudium wurde dadurch für mich eine Art Verlängerung meines Indienaufenthaltes.
Weil ich mich sehr für das Land interessiere, mein Wunsch ist es, tiefer in das Land eintauchen zu können, dementsprechend auch indische Sprache zu erlernen und mehr über die faszinierende Kultur und Tradition Indiens zu erfahren.
Ich konnte mich damals nur sehr schwer entscheiden und hatte nach einem Fach gesucht, das zu meinem Hauptfach Ethnologie gepasst und bin so verschiedene Fächerkombinationen durchgegangen. Und schließlich habe ich alle Optionen auf kleine Zettelchen geschrieben und in die Salatschüssel meiner Mutter geworfen und einfach gelost. Und obwohl das ursprünglich ein Zufall war, muss ich sagen, bin ich immer sehr glücklich mit dem Fach gewesen.
Meine Motivation, Indologie zu studieren, hängt vor allem damit zusammen, dass ich vor meinem Studium nach dem Abitur einen Auslandsfreiwilligendienst in Indien absolviert habe und dadurch mein Interesse an Indien geweckt worden ist.
Ich habe mich für die Indologie entschieden, da es total unterschätzt wird. Indien gehört zu den BRICS-Staaten, ist eines der einflussreichsten Länder der Welt, hat die größte Filmproduktion der Welt, Pakistan beherbergt eines der ältesten Zivilisationen der Welt, Sri Lanka der größte Teeproduzent, die IT-Branche ist unfassbar und ist einfach ein global Player, die Region Südasien.
Ja, Indologie ist ja vielleicht ein Studienfach, was nicht jeder so gleich auf dem Schirm hat, also vielleicht ein besondereres Fach. Und wir haben uns gefragt, wie denn Erstsemesterstudierende so ins Studium kommen. Haben die sich dann schon sehr genau überlegt, was sie studieren und sich sehr genau informiert? Wir haben jetzt auch so das Beispiel Salatschüssel los unter anderem gehört, vielleicht auch manchmal per Zufall. Aber was ist da so Ihre Erfahrung mit den Studierenden?
Tatsächlich geben die O-Töne, die wir gerade gehört haben, sehr schön die Vielfalt wieder. Die einen Studierenden haben noch überhaupt gar keine Ahnung und sind mehr oder weniger zufällig zu Indien gekommen, weil irgendwie ein kleiner Punkt da war, dass man vielleicht noch ein Nebenfach suchte und Indien doch interessant sein könnte. Andere haben schon jahrelang in Indien gelebt oder haben längere Indienaufenthalte hinter sich und schon eine sehr klare Vorstellung, warum sie Indologie studieren wollen und was sie auch am Fach interessiert. Aber diese Vielfalt ist eigentlich sehr schön und auch unter den Studierenden ist das ein sehr schönes Miteinander und ein guter Austausch.
Und gibt es vielleicht Bereiche, über die Studierenden, auch wenn sie sich gut informiert haben, überrascht sind oder auch so falsche Vorstellungen, die man haben kann, wenn man sich vorstellt, Indologie zu studieren, was man da so macht?
Vermutlich ist es zum Teil so. Andererseits, einige Studierende kommen sehr gut informiert, kommen auch vorab in die Studienberatung, sprechen den Studienplan mit durch und wissen dann halbwegs, zumindest von den Modulen und Lehrveranstaltungstypen, was auf sie zukommt. Inhaltlich sind aber dann doch wieder viele überrascht. Viele haben sich, wenn mit Indien, dann oftmals mit dem modernen Indien beschäftigt und sind dann fasziniert zu sehen, wie das alte Indien im modernen Indien ungebrochen in vielen Bereichen fortwirkt, wie wir das heutige Indien eigentlich erst richtig verstehen können, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Es gibt nicht so einen Cut der Neuzeit, wie wir das in Europa haben, sondern vieles ist erst verständlich, wenn man alte hinduistische Texte kennt. Wenn man guckt, was ist in der Mogulzeit passiert bei den im Moment politischen Diskussionen um Hindu, Muslim in Indien und so weiter. Und da sind manche doch überrascht und bereichert, weil sie sagen, jetzt verstehen sie vieles besser, auch was sie in der Zeit, als sie in Indien waren, erlebten.
Und würden Sie sagen, es gibt bestimmte Fragen, die wichtig sind, vorher sich klar zu machen, bevor man sich für so ein Studium entscheidet?
Ich würde sagen, nein. Also man muss einfach neugierig sein und offen sein, sich auf etwas Neues einzulassen, wenn man Indien bisher noch so gut wie gar nicht kennt. Mhm. Und andere kommen dann oft mit ganz klaren Ideen, für was sie sich interessieren. Im Moment haben wir einen Studierenden, der interessiert sich schon sehr lange für indische Waffen. Also ein ganz eigenes Thema. Mhm. In meiner Zeit hatte ich einen Kommilitonen, der wollte unbedingt an die Wurzeln des Ayurveda. Er wollte die Texte kennenlernen. Mhm. Hat er auch gemacht, hat Sanskrit gelernt. Also so sind ganz unterschiedliche Motivationen da. Moderne indische Literatur kann auch wieder eine Zugangsmöglichkeit sein. Die Ethnologie mit ihren vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten. Indien ist so bunt und so vielfältig, dass es eigentlich für jedes Interessensgebiet einen Anknüpfungspunkt bieten kann.
Und das auch dann möglich ist, im Studium sich damit zu befassen, wenn man so ein besonderes
Interesse hat. Das ist der Vorteil, dass wir ein sogenanntes kleines Fach sind. Eigentlich decken wir einen riesigen Bereich ab, mehr oder weniger 5000 Jahre, 22 Sprachen. Es gibt eben nicht Indisch, das wäre schön, wenn es das geben würde. Oder was heißt, ich weiß nicht, ob es schön wäre, es würde das Studium vereinfachen, aber es ist toll, eben diese Vielfalt zu haben. Mhm. Es gibt alle Religionen, die man sich so vorstellen kann. Und es gibt verschiedenste Ethnien in Indien. Also es ist sehr bunt. Man kann ein einfaches Dorf leben, ohne Strom und ohne den Komfort, den wir hier kennen, genauso kennenlernen wie das Leben eines IT-Lers in Mumbai, der ein sehr modernes, westlich geprägtes Leben führt. Und alles ist heute, das heutige Indien, alles besteht parallel nebeneinander und ist miteinander auch verflochten.
Ja, und wie kamen denn Sie selbst zur Indologie?
Ja, mein Weg war kein geradliniger, ganz und gar nicht. Ich begann noch während meiner Schulzeit südindischen klassischen Tanz Bharatanatyam zu lernen. Ich bin in einem schwäbischen Dorf aufgewachsen, First Generation Academic, und hatte keine Ahnung von Indien. Ich hatte eine Tänzerin gesehen und fand es unglaublich faszinierend, was sie da machte, und wollte das lernen. Ich habe dann begonnen, bei ihr zu lernen. Sie hat mich nach Chennai, damals noch Madras, mitgenommen. Schulzeit war zu Ende. Ich begann zu studieren. Das, was mir in der Schule am meisten Spaß machte, Deutsch und Kunstgeschichte. Also habe ich Kunstgeschichte und Germanistik angefangen. War überhaupt nicht meins. Ich hatte keine Ahnung, dass es ein Fach wie Indologie gibt. Habe ich erst innerhalb des Studiums rausgefunden und bin dann gewechselt. Und innerhalb des Studiums habe ich mich dann über meine Professorin damals, Heidrun Brückner, Kerala, dem Sanskrit-Theater zugewandt, war 2 Jahre dann in Kerala als Studentin und habe dort an der Tanztheaterakademie Gudiyattam, Sanskrit-Theater in Theorie und Praxis gelernt. Also man muss sich ein Tanztheater vorstellen. In unserer westlichen Vorstellung ist Theater etwas anderes als in Indien. Und damit ging es dann bei mir weiter. Also bei mir war immer dieser künstlerische, praktische Aspekt mit Indien verbunden.
Ja, bei Tanztheater ploppt bei mir gleich Pina Bausch auf, aber ist natürlich was komplett anderes.
Ja, ist aber noch näher dran, noch näher an indischen Theater, als was wir eben, wenn man über Theater spricht, es ist kein Sprechtheater, es ist immer Musik, immer in irgendeiner Form Gesang oder Rezitation, stilisierte Körperbewegungen sind immer mit dabei.
Ja. Beschäftigen Sie sich dann selbst aktuell auch mit solchen Themen?
Ja, also in der Forschung beschäftige ich mich damit und ich mache auch immer wieder Lehrveranstaltungen, zum Teil extracurricular, weil die BA-Studiengänge doch sehr eng gestrickt sind, aber es kommen gerne Studierende auch zu diesen separaten Veranstaltungen, Praxisseminare, in denen wir ganz praktisch auch zum Beispiel Handgesten lernen oder bestimmte Schrittkombinationen aus verschiedenen indischen Tanz- und Theatertraditionen.
Das heißt, Sie können nach wie vor dann auch in der Forschung ihrer Leidenschaft immer noch nachgehen, die Sie auch damals dann ja schon empfunden haben.
Ja, das zieht sich bis heute fort. Also nach wie vor beschäftige ich mich vor allem mit Performanceformen. Mhm. Und da ich länger in Kerala lebte als Studentin, ich musste damals die Sprache Malayalam lernen. Es ging nicht anders. Ich habe dann relativ bald zurück in Tübingen angefangen, Malayalam zu unterrichten. Ein, zwei Interessierten Kommilitoninnen und Kommilitonen, und daraus hat sich jetzt entwickelt, dass wir in Tübingen seit über 20 Jahren regelmäßig Malayalam-Unterricht haben, anbieten, der auch so aufgebaut ist, dass international Studierende auch mit teilnehmen, entweder Summer Schools oder im Hybridformat. Und das macht mir auch sehr viel Spaß.
Ja, das haben wir schon so als Besonderheit auch des Studiums in Indien herausgefunden in der Vorbereitung. Schön, dann wissen wir jetzt auch, wie es dazu kam. Und wir sind ja auch schon ganz nah bei den Studieninhalten und auch, wie vielleicht so eine Studienwoche aussehen kann. Wir haben das auch unsere Studierenden gefragt, die in Tübingen studieren, und hören da mal rein, was die so erzählt haben.
Eine typische Studienwoche ist vor allem durch die Sprachen geprägt. Also für mich als Nebenfachstudierende war das vor allem Hindi. Sprachenlernen beansprucht einfach wahnsinnig viel Zeit auch außerhalb des Unterrichts, macht aber natürlich auch unfassbar Spaß und ist toll, wenn man da Erfolge sehen kann.
Im Indologiestudium sammelt man Kompetenzen, was das Land angeht. Während des Studiums gibt es Pflichtfächer, wie auch Wahlfächer. Es gibt gewisse Pflichtsprachen, wie zum Beispiel Sanskrit oder auch Hindi. Man kann auf Wahlebene sich für Malayalam entscheiden. Etwas, was nicht überall gibt. Einzigartig, fantastische Möglichkeit für diejenigen, die sich für Südindien interessieren.
Das Studium der Indologie als Nebenfach ist geprägt von einem intensiven Sprachkurs und abwechslungsreichen Seminaren, die einen umfassenden Einblick in die Komplexität Indiens bieten. Angefangen bei den geschichtlichen Hintergründen und Einflüssen bis hin zu Religionen, Philosophien, gelebten Kulturen und Kunstformen.
Es kann durchaus sein, dass es nicht nur Seminare auf Englisch, sondern auch auf Deutsch gibt, und das fördert meiner Meinung nach auch die Internationalität und Interkulturalität des Faches der Indologie. In den Seminaren wird man auch sensibilisiert für kulturelle Praktiken. Der Horizont wird einfach erweitert.
Dass ich 2 bis 3 Tage in der Woche an der Uni mit Seminaren beschäftigt war und den Rest der Zeit habe ich vor allem in der Bibliothek verbracht und dann Texte gelesen und den Unterricht vor- und nachbereitet.
Frau Oberlin, Sie hatten es ja selbst gerade erwähnt, dass Sie als junge Studierende noch gar nichts davon wussten, dass es das Fach Indologie überhaupt gibt. Inzwischen wissen Sie das natürlich selbstverständlich. Aber wenn wir uns jetzt eine Studienanfängerin vorstellen, die beim Familienfest von ihrer Oma gefragt wird, was sie denn eigentlich in ihrem Studium so macht, was könnte sie der in wenigen Sätzen zusammenfassend erklären?
Ja, sie müsste erstmal ihrer Oma erklären, ob sie im Haupt- oder Nebenfach studiert. Tatsächlich im Hauptfach hat sie 2 Sprachen, die sie parallel erlernt. Eine alte und eine moderne indische Sprache. Die alte Sprache ist Sanskrit, da haben wir keine Wahloption. Bei den modernen Sprachen haben wir eine Wahloption zwischen Hindi und Malayalam. Also das wird sie beides die Woche über lernen im Hauptfach. Im Nebenfach, im Sprachbereich, kann sie sich für eine der 3 Sprachen entscheiden. Da ist es eine Sprache pro Woche. Der Sprachunterricht zu Beginn umfasst 4 Semesterwochenstunden pro Sprache. Also entweder 2-mal oder 1-mal dieses Paket, je nach Haupt- oder Nebenfach. Und dann gibt es in der Regel noch 1 bis 2 inhaltliche Lehrveranstaltungen, denen man über die Geschichte, die Religion, die Philosophie, die Gesellschaftsstruktur, auch politische Hintergründe und so weiter nach und nach sich Wissen aneignet. Da haben wir Überblicksveranstaltungen in der Regel und eine Veranstaltung, der man beispielhaft dann in die Tiefe geht.
Das Studium der Sprachen zieht sich auch über alle Semester hinweg, oder?
Das zieht sich über alle Semester hinweg. Eine Besonderheit im Hauptfachstudium ist, dass wir ein Mobilitätssemester im 5. Semester eingebaut haben. Und da haben die Studierenden 3 Möglichkeiten. Entweder ein Auslandssemester, ein Praktikum oder ein Studienprojekt zu machen. Und diesem Semester müssen wir etwas kreativ sein, wie es mit der Fortführung der jeweiligen Sprache oder der Sprachen geht. Aber das ist wieder der Vorteil eines kleinen Fachs. Wir sind sehr nah an den Studierenden dran. Es gibt wenige Studierende und wir gehen immer sehr individuell auf die einzelnen Personen ein. Was sind ihre Stärken? Was möchten sie gerne? Wo können sie sich weiterentwickeln? Das ist tatsächlich ein Vorteil, dass wir eben wenige sind und dann auch möglichst das Passende für die Person finden, sodass sie darauf auch später nach ihrem Studium, was sie in diesem Mobilitätssemester eben wählte, aufbauen kann.
Braucht man dann bestimmte sprachliche Vorkenntnisse bereits vor dem Studium?
Braucht man keine. Also wir haben bei einem der Studierenden gehört, dass auch Kurse auf Englisch angeboten werden. Tatsächlich haben wir im Moment 2 Lehrende, die kein Deutsch können oder nicht genügend Deutsch, um auf Deutsch zu unterrichten. Also es finden auch teilweise Lehrveranstaltungen auf Englisch statt. Auch meine Malayalam-Kurse biete ich in der Regel auf Englisch an, da wir noch internationale Teilnehmer haben, zusätzlich zu den Tübingerinnen und Tübingern. Also Englisch, aber das bringt man aus der Schule mit. Mehr als das Schulenglisch braucht man erstmal nicht.
Ja.
Und sonst gibt es keine Voraussetzungen.
Ja. Und Sie haben jetzt gerade schon diesen Auslandsaufenthalt angesprochen. Mhm. Könnten Sie da ein bisschen mehr dazu erzählen noch, wie der in der Regel ausgestaltet wird und auch vielleicht, wie der finanziert werden kann?
Zur Ausgestaltung, also wir sind sehr offen. Unser Wunsch wäre, dass die Studierenden ein Semester in Indien an einer indischen Universität studieren. Zum einen natürlich geht es um die Studieninhalte, zum anderen aber, wie studiere ich an einer indischen Universität? Einfach das ist ein anderes Lernen, das ist ein ganz anderes Studierendengefühl, denke ich, und Studiengefühl.
Inwiefern?
Es läuft einfach anders ab an indischen Universitäten, so wie wir das hier gewohnt sind. Es kommt sehr auf die Universität wiederum an. Ist sie ländlich? Ist sie in der Großstadt? Ist es eine Privatuni? Ist es eine staatliche Uni? Kann Studieren sehr unterschiedlich aussehen. Ich selber war an einer, wir würden sagen, staatlichen Tanztheaterakademie. War auch ein völlig anderes Lernen und auch ein anderer Umgang untereinander beziehungsweise mit den Lehrenden. Es ist sehr interessant. Also es ist eine Erfahrung, die die Studierenden auch sicherlich auf einer ganz anderen Ebene mitnehmen, auch das Leben in Indien, als die Inhalte, die sie dann in den Lehrveranstaltungen vermittelt bekommen.
Und auch eine ganz wichtige Erfahrung mit Sicherheit, wenn man sich schon so intensiv mit einer Kultur, mit einem Land, mit einer Sprache, mit den Menschen dort beschäftigt, dann dort auch mal zu sein.
Also Stichwort interkulturelle Kompetenz, das kann man nicht in Kursen vermitteln. Natürlich kann man Grundlagen vermitteln, aber man muss einfach im Land auch leben. Und da lernt man ganz anders und ganz andere Dinge kennen, auch der Alltag vor Ort. Wenn aber bestimmte Studierende vielleicht nicht nach Indien können oder wollen oder gerne nach ein anderes südasiatisches Land wollen oder aber sagen, ich möchte Indologie in Gent oder in Krakau ein Semester studieren, ist das auch möglich. Also Auslandssemester behandeln wir sehr offen. Auch das ist eine Möglichkeit, Indologie an einer anderen europäischen oder in Amerika, ich weiß es nicht, was sie eben, wenn sie die Möglichkeit haben, eben mit einem Stipendium oder so auch in ein anderes westliches Land zu gehen, ist das auch eine Möglichkeit. Da kommen wir zu der Finanzierungsfrage. Wir unterstützen die Studierenden gerne bei der Antragstellung für Stipendien. Eine anderweitige, eine interne Finanzierungsquelle haben wir keine. Aber in der Regel funktioniert das eigentlich ganz gut.
Und ist auch nicht mit unfassbar hohen Studiengebühren dann in Indien in der Regel verbunden?
Da gibt es Partnerunis, die bauen wir jetzt gerade auch langsam wieder auf. Wir haben ja dieses Hauptfach erst seit dem letzten Wintersemester laufen. Und so sind einige Partnerschaften von früher eingeschlafen, beziehungsweise neue werden jetzt gerade aufgebaut. Und im Rahmen dieser Memorandums of Understandings, MOUs, werden auch gegenseitig Studiengebühren erlassen.
Ah, ja.
Also in der Regel fällt dann eben keine Studiengebühr an. Und das Leben in Indien ist doch nach wie vor in der Regel, kommt immer drauf an, Land, Großstadt, wo man ist, aber doch günstiger als hier.
Wie sehr auf Indien zentriert ist denn der Studiengang? Weil der Studiengangstitel ist ja Indologie-South Asian Studies. Und South Asian ist ja vermutlich nicht nur allein auf Indien bezogen. Können Sie dazu was sagen?
Genau, wir haben South Asia oder Südasien mit in den Titel genommen, da Indien nun mal der indische Kulturraum nicht an den Staatsgrenzen Indiens endet. Also wenn man über Indien spricht, muss man eigentlich immer die Nachbarländer auch mit einbeziehen. Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, manchmal sogar hin bis zu Afghanistan, gerade wenn man in die Geschichte schaut. Und auch bis heute sind die kulturellen Verflechtungen sehr eng. Und auch da sind wir offen, wenn ein Studierender gerne nicht ein Auslandssemester, aber ein Praktikum in Pakistan machen möchte und tatsächlich einen Praktikumspartner findet, bei dem das funktioniert, dann sagen wir, warum nicht? Mhm. Auch die Sprachen Hindi und Urdu sind eigentlich genau genommen eine Sprache, die aus zwei verschiedenen Vokabeltöpfen Worte schöpft, aber die Grammatik ist dieselbe und die Schrift unterscheidet sich. Aber in der Regel, wenn die eine Person Urdu spricht und eine andere Hindi, verstehen die sich wunderbar. Also ja, von daher Pakistan, und wir haben auch Urdu durch einen Lehrbeauftragten bei uns mit im Programm. Wer sich da interessiert, kann auch in diese Richtung verstärkt gehen. Also da sind wir sehr offen, was Praktikum, Auslandssemester angeht oder auch ein kleines Studienprojekt, eventuell für Studierende, die noch Ethnologie oder empirische Kulturwissenschaft oder ein Fach, in dem man eben auf diese sogenannte Feldforschungsprojekte vorbereitet wird, mit im Portfolio des eigenen Studienprogramms hat.
Sie haben jetzt gerade das Thema Praktikum schon mehrfach angesprochen. Gibt es denn im Studium ein verpflichtendes Praktikum oder gibt es auch ansonsten praxisorientierte Inhalte im Studium?
Also wir haben kein verpflichtendes Praktikum, aber im Rahmen des Mobilitätssemesters kann man statt eines Auslandssemesters auch ein Praktikum absolvieren. Und das könnte in Indien sein, in Südasien, aber auch irgendwo in Europa, vielleicht sogar in Deutschland. Zum Beispiel jüngst hat das indische Generalkonsulat in München angeboten, dass sie auch Praktikanten und Praktikantinnen annehmen würden. Mhm. Also sowas wäre auch eine Möglichkeit. Wiederum, falls jemand aus irgendeinem Grund, vielleicht gesundheitlich oder aus anderen Gründen, nicht ein Semester in Indien oder Südasien verbringen möchte oder kann. Also da unterstützen wir. Auch nach dem Studium haben wir auch immer wieder Leute mit in Praktikumsplätze verschiedenster Art vermittelt oder helfen bei der Antragstellung, wenn sie sich bewerben. Auch während des Studiums machen manche ein kleines Praktikum irgendwo. Also das ist sehr, sehr individuell.
Also während der vorlesungsfreien Zeit dann oder in dieser Zeit.
Und
das klingt ja schon auch so nach einem, im Grunde erstmal auch einem großen Paket an Sprachen, was man lernt, aber dann auch diese themenorientierten Seminare. Haben Sie da auch nochmal so vielleicht konkrete Beispiele, was so ein Seminar behandeln könnte, also so ein themenorientiertes Seminar und auch was so typische Methoden wäre, mit denen man sich so
Von den Themen, wir haben gerade bei den Einführenden der Veranstaltungen sehr viel Überblicksveranstaltungen, bei denen wir auch zahlreiche Studierende aus anderen Fächern haben. Es gibt ja diesen Studienbereich überfachliche Qualifikation, in den Studierende aus anderen sich in anderen Fächern umschauen sollen. Das sollen unsere Studierenden dann auch tun. Aber zu uns kommen eben auch gerne Studierende für diese Überblicksveranstaltungen. Zum Beispiel ein Überblick über Religion in Indien oder indische Religionen, wobei man das in Anführungszeichen setzen muss dann immer schauen. Dann haben wir Einführung in indische Philosophie. Wir haben einen Überblick über die indische Geschichte. Das sind solche einführenden Veranstaltungen, die eben gerne auch von Externen mitgenutzt werden. Mhm. Beispiele für vertiefende Seminare wäre ich selbst habe zum Beispiel Veranstaltungen zu indischen Tanz und Theater angeboten, aber mit einem Blick auf, wo ist das der Spiegel der Gesellschaft und wie sehen wir auch in der historischen Entwicklung eben die gesellschaftliche Entwicklung gespiegelt. Unsere Juniorprofessorin arbeitet zu Jainas und im Moment zum Fasten der Jainas, Fasten bis zum Tode. Mhm. Damit beschäftigt sie sich und bietet auch Lehrveranstaltungen an. Unser Sanskrit-Lektor Frank Köhler arbeitet zu Veda, zu den Veden, aber auch zu den indischen Epen und bietet immer wieder Lehrveranstaltungen zu Mahabharata an und filmische Umsetzungen des Mahabharata. Mhm. Also ganz unterschiedliche Themen. Es hängt sehr von den Lehrenden ab, auch wer gerade da ist. Es gibt immer wieder Lehraufträge. In diesem Semester, Moment, nicht in diesem, im nächsten Semester wird ein Lehrbeauftragter, Rainer Kimmig, wird ein Seminar zu Literatur von Frauen aus Südasien, also von Schriftstellerinnen, anbieten. Und auch wieder Südasien, nicht nur Indien, sondern auch die umgebenden Länder. Also so hängt es immer sehr stark ab, wer da ist. Und die Themen wechseln stark und auch die Studierenden besuchen oftmals nicht nur eins, sondern zwei oder drei, weil sie interessant sind, weil es jeweils ganz neue Aspekte eröffnet der Lehrveranstaltungen. Und das können sie auch, weil wir eben kein überlaufenes Fach sind. Sie müssen dann keine Hausarbeit schreiben, aber sie können einfach gerne an der Lehrveranstaltung teilnehmen. Mhm.
Könnten Sie ein paar Methoden noch benennen, mit denen dann auch in den Seminaren gearbeitet wird?
Mhm. Ja, also zum einen haben wir den Spracherwerb. Mhm. Da kommt man nicht umhin, sich mit Grammatik und Vokabellernen auch auseinanderzusetzen. Aber wir gehen dann auch in Texte, in moderne Texte wie in alte Texte. Wir gucken Filme. Unser Hindi-Lektor arbeitet jetzt gerade in einem Seminar mit Bollywood-Songs und ist damit recht erfolgreich. Ich mache auch gerade im Malayalam-Unterricht einer der Klassiker, Chimin, der Malayalam-Filme, die wir uns zuerst die literarische Vorlage anschauen und dann schauen, wie die filmische Umsetzung ist. Also sowas kommt dann immer wieder mit rein. Und im Sanskrit geht man dann recht früh in die alten Sanskrit-Texte. Man beginnt oft mit dem Mahabharata, weil das noch relativ einfach von Struktur und Grammatik oftmals ist. Aber das hängt dann auch wieder von den Studierenden und den Lehrenden ab, welche Texte man dann sich weiter vertieft, beispielhaft.
Also auch eine große Vielfalt dann auch an Herangehensweisen an die einzelnen Themen.
Und bei den inhaltlichen Seminaren ist es eben auch Vorbereitung, Nachbereitung, Lesen, Texte lesen, zusammenfassen, vorstellen, Referate halten, Essays oder eine ganze Hausarbeit schreiben. Eine volle Hausarbeit haben wir nur eine einzige eigentlich im Studienprogramm, sonst eher kleinere Essays und eben Referate vorbereiten. Und dann natürlich die Bachelorarbeit am Ende. Wir haben auch noch ein Modul, das nennt sich Forschungs- und Berufsfelder, das wir ganz am Ende des Studiums mit einplanen, im letzten Semester. Und da wollen wir, oder das machen wir eigentlich schon seit Jahren, das ist auch im alten BA-Nebenfach, das schon länger läuft, Teil und erprobt. Da gehen wir wirklich ganz individuell mit den Studierenden nochmal die Möglichkeiten durch. Was interessiert sie? Was gäbe es für Möglichkeiten für diejenigen, die an der Uni bleiben wollen, für einen Master? In der Regel sind die Masterprogramme heute sehr interdisziplinär. Wir bieten momentan keinen indologischen Master in Tübingen an, aber wir überlegen, gemeinsam mit anderen Fächern eventuell ein interdisziplinäres Programm aufzustellen. Mhm, Welche Möglichkeiten gäbe es da? Aber auch für diejenigen, die dann sagen, gut, jetzt habe ich ein BA, jetzt gehe ich erstmal raus aus der Uni. Welche Möglichkeiten gibt es, vielleicht ein Praktikum zu machen? Und vor allem stellen wir da Kontakt zu unseren Alumni her, die eben zum Teil in Indien arbeiten oder noch mit Indien in irgendwie thematisch verbunden sind, manche aber was völlig anderes machen. Aber sagen, ja, aber trotzdem hat mir das Indologiestudium was gebracht. Ja. Zum Beispiel ein ehemaliger Studierender macht jetzt Erwachsenenbildung, Kolping, Bildungswerk, wo man sagt, was hat das mit Indologie zu tun? Erstmal nichts, aber dann doch. Und sowas, diese Erfahrungen zu hören, ist sehr wichtig für die Studierenden. Ja. Ja. Zu sehen, gut, ich muss nicht nur über Indien nachdenken, sondern ich kann sehr breit nachdenken. Was für Schlüsselkompetenzen habe ich erworben? Das selbstständige Arbeiten. Ich habe interkulturelle Kompetenz erworben, Sprachkenntnisse erworben, den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen irgendwo geübt und so. Also was sind diese Kompetenzen? Wo kann ich die vielleicht einbringen? Wieder verbunden mit etwas, was ich gut kann, was mir Spaß macht, was ich mir vorstellen kann. Und verbunden mit dem anderen Neben- oder Hauptfach. Mhm. Das ist ja auch immer, zeigt ja schon ein bisschen oft die Richtung, in die die Interessen ja auch gehen.
Ja, wir beschäftigen uns am Ende vom Podcast auch nochmal intensiver mit dem Thema berufliche Perspektiven nach dem Studium, gehen aber jetzt nochmal einen Schritt zurück und beschäftigen uns erstmal nochmal mit den persönlichen Voraussetzungen, die man auch als studieninteressierte Person zum Studium mitbringen müssen. Und hören uns jetzt noch einmal kurz davor an, was die Tübinger Indologiestudierenden denn an ihrem Indologiestudium hier in Tübingen so begeistert.
Die unglaubliche Vielfalt Indiens wurde durch die spannenden Seminarangebote der Dozenten mit für mich sehr faszinierenden Themen sehr gut repräsentiert. Und vor allem die kreative Gestaltung der Sprachkurse und Seminare empfand ich sehr motivierend.
In erster Linie das Gefühl, mit jedem Tag, mit jedem Seminar mehr und mehr über Indien zu erfahren. Dieses Gefühl, dass man mehr und mehr in das Land eintaucht und mehr sich da auskennt, vor allem auch was Sprache angeht. Das ist natürlich ein faszinierendes Gefühl und dass die Gruppen noch klein sind.
Ja, durch die Sprachkenntnisse, die ich im Studium gelernt habe, habe ich neuen Kontakt mit Leuten knüpfen können. Aus Indien, aus Deutschland konnte ich auch neue Lebensrealitäten und Denkanstöße aus Indien kennenlernen.
Mich begeistert am Studienfach der Indologie, wie facettenreich es ist. Und es hat mich immer sehr beruhigt, in ein Indologie-Seminar reinzugehen, weil ich nicht so überfordert war wie in anderen universitären Seminaren, wo es überfüllt ist, wo für einen keine Zeit genommen wird. Und man wird hier wirklich mit offenen Armen empfangen und man wird nicht im Stich gelassen, wenn irgendwas ist. Die Indologie ist immer da.
Am Fach Indologie begeistert mich natürlich besonders die indische Kultur. Schließlich bin ich vom Hauptfach her ja Ethnologin. Und in Tübingen geht es in der Hinsicht ganz besonders um Jainismus. Eine unserer Professorinnen ist Expertin für Jainismus. Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, in das es sich lohnt, tiefer einzusteigen.
Ja, man muss wahrscheinlich nicht zwingend großer Yoga- oder Bollywood-Fan sein, um Indologie zu studieren. Ich glaube, so viel ist schon klar geworden. Aber welche Interessen oder Fähigkeiten, würden Sie sagen, sind wichtig, die man mitbringen sollte, wenn man so ein Studium aufnimmt?
Einfach vor allem Neugier und Offenheit. Neuem gegenüber, Neugier und Offenheit. Menschen aus einfach anderen Kulturen. Man muss in Indien eigentlich immer im Plural sprechen. Aus anderen Religionen, aus anderer Art und Weise zu leben. Diese Offenheit sollte man mitbringen, aber mehr braucht man eigentlich nicht.
Und ein bisschen Durchhaltevermögen, vielleicht sich auch einfach mit anderen Sprachen auseinanderzusetzen, weil das Sprachstudium ja doch auch einen großen Teil ausmacht, ne, wenn ich das richtig sehe.
Macht es durchaus aus, je nachdem, ob Haupt- oder Nebenfach. Aber auch da versuchen wir so auf die Bedürfnisse und der Studierenden einzugehen und passen uns weitgehend an. Dennoch müssen wir natürlich auch schauen, wir möchten gerne, dass die Studierenden möglichst ein B1-Niveau, den gesprochenen, den modernen Sprachen, Hindi und Malayalam erreichen. Und wer Sanskrit wählt, dann eben mit Hilfe von Grammatik und Wörterbuch, aber trotzdem in der Lage zu sein, dann selbstständig mit diesen Hilfsmitteln auch Sanskrit-Texte zu lesen. Das ist so unser Ziel, die Studierenden dahin zu führen.
Dass man da dann an die Originale auch herankommt, aber genau. Gleichzeitig ist es nicht zwingend notwendig. Man könnte auch mit Übersetzungen arbeiten im Grunde. Also machen Sie das?
Wir haben oft Übersetzungen auch nebendran liegen, wenn wir übersetzen. Und tatsächlich haben wir auch immer wieder eine Lehrveranstaltung, die dezidiert zu literarischem Übersetzen angeboten wird. Denn Übersetzen ist immer so eine Sache. Es ist immer ein Kompromiss. Und deswegen ist auch wichtig, auch wenn man gute Übersetzungen hat, ist es manchmal unabdingbar, ins Original zu schauen. Vor allem, wenn man eine bestimmte Fragestellung an ein bestimmtes Thema oder so hat. Und zu gucken, was steht da eigentlich? Und kann man oder muss man das so verstehen, wie das heutzutage oft interpretiert wird?
Was würden Sie sagen, zeichnet denn die Indologie in Tübingen besonders aus, jetzt auch vielleicht im Vergleich zu anderen Unis?
Ich denke, es zeichnet uns aus, dass wir es geschafft haben, ein Studienprogramm genehmigt zu bekommen, in dem eben noch Sanskrit und eine moderne Sprache gemeinsam im Hauptfach studiert werden. Wir sehen immer öfter, dass die Studienprogramme aufgeteilt werden. Entweder sogenanntes klassische Indien, klassische Indologie, da ist dann Sanskrit im Fokus, oder moderne Indologie ohne Sanskrit mit einer modernen indischen Sprache. Und wir finden, dass diese Überbrückung zwischen alt und neu unabdingbar ist, eben vor allem, um auch das moderne Indien zu verstehen, und versuchen eben hier diesen Brückenschlag in den Sprachen, aber auch in den inhaltlichen Seminaren das aufzuzeigen. Die behandeln sehr oft eben Themen aus dem heutigen Indien, aber wir schauen eben immer zurück zu den Wurzeln und wie sich das Ganze entwickelt hat und wo es eigentlich herkommt, beziehungsweise bis heute wurzelt.
Wir haben jetzt ja schon einfach gehört, auch wie vielseitig das Fach ist. Gleichzeitig, dass es ein kleines Fach ist. Was heißt das denn? Also wie groß ist eine Indologie in Tübingen und wie kann man sich das vorstellen? Mit wie vielen Leuten sitzt man da so im Seminar oder in einer Vorlesung? Also bei Vorlesungen denkt man ja oft an so große Räume, ne, die mit 300 Menschen gefüllt sind.
Ja, die gibt's bei uns nicht. Also wir sind tatsächlich in den Lehrveranstaltungen, wenn da 12 Leute drin sitzen, sind es richtig viele. Es kann sein, dass man nur zu dritt oder zu viert in einer Lehrveranstaltung ist. Das ist durchaus möglich. Das heißt, es fällt auch auf, wenn man nicht da ist. Es fällt auf, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Andererseits hat man einen wirklich guten Kontakt. Also wir Lehrende lernen die Studierenden kennen und andersherum auch. Und so sind auch die Hürden recht niedrig, hoffe ich und denke ich, auf uns zuzukommen, wenn man Fragen hat. Die Lehrenden, wir sind eine sehr kleine Gruppe in Tübingen, die Indologie trägt. Das ist einmal die Juniorprofessorin Claire Maas, von der wir schon hörten, dass sie eben sich mit Jainismus und auch Buddhismus beschäftigt. Dann haben wir einen Sanskrit-Lektor, Frank Köhler, der sich vor allem mit Veda und Philosophie auseinandersetzt. Ein Hindi-Lektor haben wir auch, Diviraj Amia, der sich vor allem mit dem modernen Indien, mit Literatur und den Themen Stress und Mittelklasse beschäftigt. Dann bin ich noch da, eben mit Performanceformen, also Tanz und Theater, Kerala, Malayalam, Südindien, Schwerpunkt. Und im Moment haben wir eine Doktorandin aus Kerala, die sich mit einem Tanztheaterform der Christen Keralas beschäftigt, die Karl der Große aufführen. Also etwas sehr, diese abstrusen Kombinationen sind typisch für Indien. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ich wollte gerade sagen, und Karl der Große taucht spannend. Auch überall auf.
Ja, der taucht wirklich überall auf. Also so wechseln eben auch. Sie ist jetzt da. Wenn sie fertig sein wird, wird vielleicht eine andere Person kommen. Dann haben wir Lehrbeauftragte zu verschiedenen Themen. Im Moment zu Urdu und indischer Literatur, auch tibetisch. wird immer wieder angeboten. Ja, aber eigentlich sind wir 4 feste Personen. Mhm. Und natürlich gibt es noch unsere Sekretärin, Shyamla Subramanian, und unsere Bibliothekarin, Elke Bidell-Jauch, mhm, die ganz wichtig sind, alle beide, damit das kleine Institut funktioniert.
Ja, es klingt schon so einfach auch ein bisschen familiär. Man kennt sich, man kennt die Studierenden jeweils, also alle kennen sich untereinander und man geht nicht so leicht vielleicht verloren. Wir haben das ja auch schon bei einem von den Studierenden gehört, so die Gruppen sind klein, wurde so als großer Vorteil auch gesehen, nicht unterzugehen in der Masse. Auch. Das kann ja tatsächlich auch ein Vorteil sein. Jetzt haben wir ja mit der Indologie, das ist auch schon mehrfach angeklungen, ein Fach, was ein Kombinationsfach erfordert, je nachdem ein Haupt- oder Nebenfach erfordert, je nachdem, was man Indologie studiert. Was würden Sie sagen, bietet sich denn da so an? Also was sind so typische Kombinationsfächer und gibt es da vielleicht neben den vielleicht ganz naheliegenden, beispielsweise AOI-Fächern, also das Asien-Orient-Institut, wie wir schon gehört haben, auch so ein bisschen exotischere Nebenfächer? Wir hatten uns gefragt, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Wirtschaft noch dazu zu nehmen?
Ja. Also zum einen, wir haben das wohl beliebteste die beliebteste Kombination ist mit der Ethnologie. Mhm. Wir hatten ja lange nur eben ein BA-Nebenfach, so Ethnologie im Hauptfach, Indologie im Nebenfach. Hat damit auch zu tun, dass in der Ethnologie die beiden Professorinnen mit als regionalen Schwerpunkt Südasien haben. Mhm. So bietet sich das auch nach wie vor, denke ich, recht gut an. Wir haben aber auch Studierende der Anglistik, internationale Literaturen, der Kunstgeschichte, der Philosophie, Medienwissenschaft. Also es ist super bunt, was die Studierenden an Kombinationen wählen. Und das ist auch gewünscht und trägt sicherlich den eigenen Vorlieben wieder und Stärken Rechnung. Also diese Kombinationen sind eigentlich alle möglich. Da gibt es ja auch keine Einschränkungen. Sie hatten direkt nach der Economics, BWL, Wirtschaft gefragt. Tatsächlich haben wir International Economics ein Abkommen. Dort kann man, so wie in den meisten AOI-Fächern, die Sprachen anbieten, eben einen regionalen bzw. einen Sprachschwerpunkt mit hinzufügen. Das ist wie so eine Art Beifach noch zum eigentlichen International Economics Studium. Und da sind wir auch mit den modernen Sprachen Hindi und Malayalam mit dabei. Das ist eine Möglichkeit, allerdings geht die Bewerbung über die International Economics Leute.
Ja.
Gut. Auch spannend, mit Sicherheit auch sehr, sehr zukunftsträchtig, weil ja Indien auch ein ganz großer Wirtschaftsraum natürlich ist. Und gerade wenn ich mich dann schon mit internationalen Wirtschaftswissenschaften beschäftige, auch dann nochmal hier so diesen ganz spezifischen Fokus setzen zu können.
Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei den Berufsfeldern angekommen. Wir haben auch die Studierenden gefragt, was sie sich dann so vorstellen, später mit dem Studienabschluss zu machen, und hören da rein.
Nach dem Studium war ich zuerst ein Jahr mit der DAAD Lehrassistenz in Delhi und habe in Delhi Deutsch unterrichtet.
Nach dem Studium kann ich mir verschiedene Dinge vorstellen, entweder als Ortskraft in Pakistan, in Indien, oder eben auch als Dozent von Antiziganismusforschung, die ja auch etwas zu tun hat im weitesten Sinne auch mit Indologie. Deswegen Indologie, das muss man immer anpassen an die jeweiligen Neben- oder Hauptfächer, und da ist Indologie wirklich sehr vielseitig.
Während meines Aufenthaltes in Indien habe ich so viele beeindruckende Erlebnisse und Erfahrungen machen dürfen, sodass ich meine Begeisterung für Indien und die Schätze der indischen Kultur beruflich anderen Menschen in Deutschland näher bringen möchte. Indien hat mich sehr geprägt und meinen Horizont enorm erweitert, wofür ich sehr dankbar bin.
Nach dem Studium der Indologie möchte ich gerne meine Forschung in der Militärgeschichte Indiens gerne fortsetzen.
Ich bin noch nicht zu 100% sicher, was ich von Berufswegen her machen möchte. Ich kann mir grundsätzlich sehr gut vorstellen, im akademischen Bereich zu bleiben. Erstmal steht jetzt mein Master an, den mache ich in Religionswissenschaften im Ausland. Und genau, dann wird man sehen, wohin einen das Leben so treibt.
Vielleicht bleiben wir gleich mal bei der letzten Studierenden, die gerade noch nicht so ganz sicher ist, was sie machen wird in Zukunft und jetzt zunächst noch einen Master in Religionswissenschaft beginnen wird. Mhm. Wem würden Sie denn ein Masterstudium empfehlen? Ist es nötig, um auch einen guten Einstieg ins Berufsleben zu finden? Wie schätzen Sie das ein?
Würde ich wieder sehr von der Person abhängig machen. Also man braucht nicht unbedingt einen Master, je nachdem, was einen eben interessiert. Ich denke, wichtig ist, dass man irgendwie, wo auch immer man weitergehen möchte, dass man in einer gewissen Weise brennt für die Sache. Also man muss es wirklich mögen und sagen, das will ich jetzt machen. Und ob das ein Praktikum ist, ob man direkt irgendwo zu arbeiten beginnt oder ob man einen Master macht, ist wieder wirklich sehr, sehr eine sehr persönliche Entscheidung. Und ich denke, wir hatten jetzt gerade verschiedene Studierende gehört. Die letzte Studierende, die ein Masterstudium macht, ich denke, genau für sie passt das. Mhm. Auch wir hatten sie mit begleitet bei dieser Wahl und auch bei der Antragstellung für Stipendien und überhaupt in dieses Masterprogramm reinzukommen. Und ich freue mich sehr für Sie, denn ich denke, das ist das Richtige für Sie. Ja. Dann hatten wir von einer anderen Studentin gehört, die in Indien war und dort Lehrassistenz beim DAAD machte. Und ich denke, auch für sie war das das Richtige. Also das ist etwas, erstmal nach Indien zu gehen, zu schauen, sich dort irgendwie weiterzuentwickeln, auch etwas zu finden, was kann ich mitbringen und auch wie kann ich irgendwie Geld verdienen. Und es scheint für sie auch genau gepasst zu haben. Aber ja, also das ist sehr persönlich, sehr individuell und so muss es auch sein. Ich würde nicht sagen, macht alle erstmal einen Master.
Ja, ja. Der männliche Student, der sich für die indische Militärgeschichte interessiert, der ist vermutlich dann mit einem weiterführenden Masterstudium und vielleicht dann auch einer Promotion gut beraten, wenn
eventuell,
er sagt, ich möchte in der Forschung bleiben.
Er hat jetzt gerade angefangen mit dem Indologiestudium, aber da er eben eine klare Vorstellung hat, warum er Indologie studiert und schon ein ganz klares Thema hat, für das er brennt, wird er sicherlich auch in irgendeiner Form in diese Richtung weitergehen.
Ja.
Und da auch da, wenn wir können, beraten wir ihn gerne und begleiten ihn dabei.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir es ja schon festgelegt, von daher. War jetzt eher scherzhaft. So, genau, alles ist offen. So manchmal ändern sich Interessen ja auch.
Aber vielleicht muss es auch kein Master sein, sondern es gibt eine Möglichkeit irgendwo, keine Ahnung, an einem Museum oder ich weiß nicht, in einer Sammlung zu arbeiten oder so und sich da weiterzuentwickeln und vielleicht erst später wieder an die Uni oder gar nicht mehr an die Uni zu kommen. Das muss nicht sein.
Ja. Mhm. Welche Berufsfelder fallen Ihnen denn noch so ein, auch die vielleicht noch nicht genannt worden sind, in denen Indologiestudien Fuß fassen können?
Was mir jetzt auch von den Alumni Bildungskultur, Forschungseinrichtungen eigentlich jeglicher Art käme. Natürlich so die Klassiker Museen und Bibliotheken, aber da kenne ich eigentlich doch, ist nicht so, dass ich niemanden kenne, der in diese Richtung ging. Gibt es natürlich auch. Dann soziokulturelle, politische Arbeit, Arbeit mit Flüchtlingen, aber auch Tourismus, Reiseleitung ist eine Möglichkeit. Dolmetscher oder Übersetzer. Wir haben Absolventen, die auch als literarische Übersetzer schon gearbeitet haben. Anderes Problem ist, kann man damit Geld verdienen? Ein Kommilitone von mir ging tatsächlich in die Richtung ayurvedische Medizin weiter, praktiziert inzwischen und macht Fortbildungen für Ärzte, die staatlich anerkannt sind, zu Ayurveda. Also auch bei ihm war ganz klar von Anfang an, was er eigentlich möchte, was ihn interessiert, wofür er brennt. Und da muss man einen anderen Weg gehen. Gerade wenn ich an ihn denke, war klar, dass er nicht weitergeht mit einer Promotion oder so, sondern Heilpraktiker. Das ist die Voraussetzung, um praktisch tätig zu sein, eben und in Indien sich dann weiter mit Ayurveda zu beschäftigen. Und so hat sich sein Weg dann weiterentwickelt. Also sehr individuell.
Und genauso individuell im Endeffekt wie die Möglichkeiten, die einem das Fach bietet. Und dann natürlich auch nochmal in Kombination mit einem anderen Schwerpunkt, den ich dann durch ein anderes Nebenfach oder Hauptfach setze, kann ich unterschiedliche Schwerpunkte setzen, ob die dann in eine wirtschaftswissenschaftliche Richtung gehen oder in eine medizinische oder in eine historische.
Auch internationale Beziehungen hatte ich einen Studenten, der sich dafür interessierte. Oder Journalismus kann eine Möglichkeit sein, aber das können wir natürlich nicht bieten. Also eine Journalismusausbildung muss man dann wieder ein anderes Fach beziehungsweise nach dem BA dann eben eine entsprechende Ausbildung da dann draufsetzen.
Ja. Wie viele Unis gibt's denn jetzt mal so im deutschsprachigen Raum eher, an denen man Indologie studieren kann?
Momentan im deutschsprachigen Raum, ich würde mal ungefähr circa 10 sagen.
Mhm. Ja, doch einige.
Es sind einige.
Ich dachte, das sind weniger.
Ja. Mhm. Es hat mit der Geschichte der Indologie zu tun. Auch die Tübinger Indologie entstand ja Mitte des 19. Jahrhunderts, wie viele der kleinen Indologien im deutschsprachigen Raum, oftmals nur mit einer einzigen Lehrstuhl, mit einer vollen Professur. Es war die Zeit, in der man eben die Sprachverwandtschaft entdeckte. Das ist die indogermanische, indoeuropäische oder indoarische Sprachfamilie, alles meint dasselbe, gibt und das Deutsche eben mit dem Sanskrit und den nordindischen Sprachen verwandt ist. Vor allem die Verwandtschaft mit dem Sanskrit und dem Deutschen ist sehr interessant. Von den modernen europäischen Sprachen ist das Deutsche relativ, in Anführungszeichen, nahe am Sanskrit, was die grammatikalische Struktur betrifft. Wir unterscheiden Feminin, Maskulin, Neutrum. Das tut das Englische nicht mehr. Mhm. Oder wir haben die Möglichkeit, ewige Kompositas zu bilden. Den berühmten Donaudampfschifffahrtskapitänsmützenknopf. Also man kann es unendlich fortführen, kann man auch im Sanskrit machen, solche Dinge. Da als eben diese Sprachverwandtschaft auftauchte, war man sehr interessiert. Einmal an der Sprache, dann aber auch an der Kultur, weil man hoffte, Stichwort Romantik, in dieser Zeit auch etwas suchte, was man meinte, was in Europa verloren ging durch den Cut der Neuzeit, durch das Christentum, alte Wurzeln. Und man hoffte, in Indien etwas wiederzufinden, was in Europa verloren war. Und so war das Interesse sehr groß an den Sprachen und auch an der Kultur. Und an den Texten.
Ja. Aus eigener Neugier, woher kommt denn diese sprachliche Verwandtschaft vom Sanskrit und von der deutschen Sprache?
Es gibt den Untersuchungen nach, es gibt eine gemeinsame Ursprache, aber eben es geht nicht immer nur eine einzige Richtung oder eine einzige Ausstrahlung, sondern es geht über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, dass sich Sprachen entwickeln. Der eine Zug ging Richtung Indien, der andere ging Richtung Europa. Mhm. Aber so haben wir eigentlich so eine...
Also wie ich mir einen Stammbaum vorstellen kann, so gibt es
verzweigt sich mit der Zeit unterschiedlich. Ja, also wir haben ein Proto-Indoarisch mit Sternchen und eben Proto. Also wir müssen es heute konstruieren. Es gibt diese Ursprache in der Form nicht mehr, aber man kann sich eben auf einen gemeinsamen Vorfahr sprachwissenschaftlich eben zurückführen.
Also was ich spannend fand, ist tatsächlich, dass Indologie ja doch auch somit schon ein relativ altes Studienfach ist im Vergleich jetzt zu anderen Fächern, die wesentlich jünger sind. Das hat mich tatsächlich überrascht, aber erschließt sich jetzt natürlich sehr mit den Erklärungen. Mhm. Wir hatten Sie ja auch gefragt nach Insider-Tipps, also wenn wir jetzt so mit dem Podcast so Richtung Ende schauen, und da ist jemand, der die möchte sich vielleicht gerne weiter so mit Inhalten beschäftigen zur Indologie, zu einem möglichen Indologiestudium. Haben Sie uns da was mitgebracht? Gibt es da spannende Bücher, Filme oder Tanztheater?
Es gibt vieles, was spannend ist. Also ich lade gerne auch Interessierte ein, zu uns in die Indologie-Bibliothek zu kommen. Die ist aktuell hier im Brechtbau der Wilhelmstraße 50 untergebracht. Ah. Wir ziehen aber hoffentlich in circa 2 Jahren in das Gebäude der Alten Augenklinik um. Und da gibt es ein neues Bibliotheksgebäude, das schon nebendran steht, dieser schwarze Kubus. Aber wo auch immer unsere Bibliothek gerade ist, lade ich gerne Studierende ein, vorbeizukommen Und entweder wird unsere Bibliothekarin Elke Bidell da sein oder Frank Köhler, der auch teilweise in der Bibliothek arbeitet, oder eine Hilfskraft, die Ihnen gerne unsere Bücher vorstellt. Wir haben ein kleines Regal, in dem auch Bücher stehen zur Einführung zu allen möglichen Themen. Mhm. Kann man sich anschauen, kann man sich ausleihen. Es gibt auch auf der Homepage ein Dokument, ein PDF, das man sich runterladen kann mit Lesehinweisen, also für diejenigen, die gerne lesen wollen. Mhm. Ganz direkt ein Tipp. Ich finde es sehr schön, um mal eine Idee auch von dem alten Indien zu bekommen, das gleichnamige Buch, das alte Indien von Franz und anderen herausgegeben. Es sind wunderschön, es ist ein toller Bildband, also sind wunderschöne Bilder drin, macht Spaß zu lesen und sind alles wissenschaftlich korrekte Texte, die mit dabei sind. Zur indischen Malerei, zur indischen, auch zur Geschichte natürlich, zur Tempelbaukunst und so weiter. Also das macht eigentlich Spaß zu gucken. Sonst, wer lieber mit Podcasts oder Filmen unterwegs ist, findet natürlich auch online alle möglichen Quellen. Deutsche Welle macht relativ viel. DW, wenn man da guckt, die haben sehr viele gute Beiträge zu Indien, zu allen möglichen Aspekten. Mir fällt jetzt gerade Gandhi ein, da haben sie einiges gemacht. Auch die Bundeszentrale für politische Bildung bringt immer wieder direkt Indien-Themen heraus, eben dann, wie schon gesagt, politisch vor allem dann mit dem Fokus darauf. Wer wieder ein bisschen ins alte Indien gucken möchte, die Bhagavad Gita oder Buddha Charita, das Leben Buddhas, gibt es beides oder auch viele andere Texte in schönen, guten Übersetzungen, um sich einfach auch so einzulesen und vielleicht eine Idee zu bekommen. Literatur aus Indien gibt es in Übersetzung, Literaturen, muss man sagen, eben wieder aus den 22 plus indischen Sprachen. Und auch da gibt es sehr viel bei uns in der Bibliothek. Und oftmals gucken wir, dass wir das Original ohne Übersetzung anschaffen, sodass man vielleicht irgendwann mal beides nebeneinander legen und lesen kann. Es ist sehr vielfältig. Filme fällt mir jetzt direkt nicht ein einzelner ein, sondern auch da wieder die Frage, was interessiert einen? Natürlich gibt's von alles von Bollywood bis zu tollen Dokus, bis zu Sondheimers König Kandubas Jagdausflug. Also es ist alles heutzutage eigentlich irgendwo online oder als Streamingdienst zu finden.
Ja, das ist ein ganz bunter Strauß. So.
Da verlinken wir euch auch ganz, ganz viel in den Shownotes. Dann könnt ihr da selber auch weiter recherchieren und euch das alles durchlesen und anschauen und einsteigen und reinschnuppern in die Vielfalt der kulturellen Angebote aus Indien.
Mhm. Ja, machen wir auf jeden Fall. Also ich habe keine Fragen mehr. Du, Christoph?
Ich auch nicht.
Gut, dann sind wir somit, glaube ich, für dieses Podcast-Format am Ende angekommen und wir verlinken den bunten Strauß an Möglichkeiten, wie man noch sich weiter mit dem Thema beschäftigen kann in den Shownotes. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren und dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, vielen Dank auch von Seiten der Indologie, dass das Fach sich hier vorstellen durfte und wir freuen uns sehr über alle, die sich irgendwie interessieren, sollen sich einfach melden und es gibt Studienberatungen on und offline und es gibt keine dummen Fragen, einfach schreiben und oder anrufen.
Gut, also alle sind herzlich eingeladen, sich zu melden. Ja, dann an die Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback. Also schreibt uns gerne, was euch noch interessieren würde, ob ihr Kritik oder Lob für uns habt. Das nehmen wir alles gerne an. An hochschulreif@uni-tübingen.de und bis zum nächsten Mal.